würde gerne vor der Predigt noch einmal beten. Herr, wir danken dir, dass du da bist, dass du redest, dass du uns an die Hand nimmst. Und ich bitte dich auch jetzt, dass du redest. Ja, lass es deine Worte sein und nicht meine. Und öffne mir das Herz, bitte öffne uns das Herz für dein Reden. Bitte wirk du, Heiliger Geist, in uns und verändere uns, wie du es möchtest. Und zeig uns deine Herrlichkeit, zeig uns deine Liebe, zeig uns deine Größe und Macht. Ja, schenk Kraft und Konzentration. Danke, dass du da bist und danke, dass du helfen kannst. Amen. Was wir als Deutsche oder wahrscheinlich auch als Menschen generell gerne haben, ist ein guter Zeitplan. Also, dass wir gut und klar planen, wie so die nächsten Tage sind, die nächsten Wochen oder sogar Monate und Jahre, wie die so aussehen. Ein guter Zeitplan. Manchmal funktioniert es, wie man es geplant hat, manchmal auch überhaupt nicht. Müssen wir die Pläne über den Haufen schmeißen, neue Pläne machen. Da kommen unvorhergesehene dazwischen. Das kann den Einzelnen treffen. Manchmal trifft es auch eine ganze Gemeinschaft, ein ganzes Land oder auch die ganze Welt. Was machen wir da? Wir wollen heute schauen, wie ist das mit Gottes Zeitplan? Auch Gott plant, auch Gott lenkt. Wie sieht das aus, wenn Gott die Geschichte lenkt? Wenn er die Weltgeschichte lenkt? Wenn er persönliche Geschichten lenkt? Und was ist unsere Verantwortung dabei? Wie kriegen wir unsere Planungen und unsere Ideen vom Leben damit eingeordnet? Darum soll es heute Morgen gehen. Gott lenkt die Geschichte. Und dazu lesen wir weiter im ersten Buch Mose. Da hatten wir das, dass Josef unschuldig im Gefängnis landet. Und die Frage ist jetzt, wie geht es mit ihm weiter? Und was hat Gott mit all dem vor? Und unser Text beginnt damit, dass Pharao in Ägypten, der König von Ägypten, dass er zwei sehr merkwürdige Träume hat. Es wird erzählt, was er da träumt. Diese Verse überspringen wir. Und dann lese ich ab 1. Mose 41, ab Vers 8, einmal vor. Diesen Text, den wir heute anschauen. Und da heißt es, Pharao hat geträumt, Vers 8, und es geschah am Morgen, da war sein, des Pharaos Geist, voller Unruhe. Und er sandte hin und ließ alle Wahrsagepriester Ägyptens und alle seine Weisen rufen. Und der Pharao erzählte ihnen seine Träume. Aber da war keiner, der sie dem Pharao deutete. Da redete der Oberste der Mundschenke den Pharao an: Ich bringe heute meine Sünde in Erinnerung. Er erinnert sich, dass er damals im Gefängnis den Josef erlebt hat. Dann heißt es in Vers 12, aber dort bei uns, wo er selber im Gefängnis war, der Mundschenk, aber dort bei uns im Gefängnis war ein junger Hebräer, ein Sklave des Obersten der Leibwächter. Und wir erzählten ihm die Träume. Also auch sie hatten da Träume gehabt. Und wir erzählten ihm diese Träume. Da deutete er, dieser Hebräer, uns unsere Träume. Jeden deutete er nach seinem Traum. Dann erzählt er weiter, dass es dann auch wirklich so eingetroffen ist, wie Josef gesagt hat. Also Josef kann Träume deuten, sagt der Mundschenk dem Pharao. Und dann Vers 14, da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Da ließen sie ihn schnell aus dem Kerker holen. Er ist immer noch im Gefängnis. Und er schor sich, wechselte seine Kleider und kam zum Pharao. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich habe einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Ich habe nun von dir sagen hören, du verstehst es, einen Traum zu deuten. Da antwortete Josef dem Pharao: Das steht nicht bei mir, das kann ich nicht. Aber Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Da redete der Pharao zu Josef: In meinem Traum, siehe, da stand ich am Ufer des Stroms. Und siehe, aus dem Strom stiegen sieben Kühe auf, fett an Fleisch und schön von Gestalt. Und sie weideten im Riedgras. Und siehe, sieben andere Kühe stiegen nach ihnen herauf, dürr und sehr hässlich von Gestalt und mager an Fleisch. Ich habe im ganzen Land Ägypten nie so hässliche gesehen wie diese. Und die mageren und hässlichen Kühe fraßen die sieben ersten fetten Kühe. Und als sie in ihrem Bauch gekommen waren, da merkte man nichts davon, dass sie in ihrem Bauch gekommen waren, sondern ihr Aussehen war hässlich wie am Anfang. Und ich erwachte. Dann sah ich in meinem zweiten Traum. Da erzählt er es dann nochmal, passiert was ganz Ähnliches, nur mit Getreideähren. Dann erzählt er ihm diesen Traum fertig und dann heißt es in Vers 25, da sprach Josef zum Pharao, der Traum des Pharao ist einer. Gott hat dem Pharao mitgeteilt, was er tun will. Die sieben schönen Kühe sind sieben Jahre und die sieben schönen Ähren sind sieben Jahre. Nur ein Traum ist es. Und die sieben mageren und hässlichen Kühe, die nach ihnen heraufgestiegen, auch sie sind sieben Jahre, so auch die sieben leeren vom Ostwind versenkten Ähren. Es werden sieben Jahre der Hungersnot sein. Das ist das Wort, das ich zu dem Pharao geredet habe. Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun will. Siehe, jetzt kommt die Deutung, siehe, sieben Jahre kommen, großer Überfluss wird herrschen im ganzen Land Ägypten. Nach ihnen aber werden sieben Jahre der Hungersnot aufkommen und aller Überfluss wird im Land Ägypten vergessen sein und die Hungersnot wird das Land erschöpfen. Und man wird nichts mehr von dem Überfluss im Land erkennen angesichts dieser Hungersnot danach, denn sie wird sehr schwer sein. Und dass der Traum zweimal an den Pharao erging, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Und nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann und setze ihn über das Land Ägypten. Dies tue der Pharao, dass er Aufseher über das Land bestelle und den fünften vom Land Ägypten erhebe in den sieben Jahren des Überflusses. Also 20% Steuern, alles Getreide soll eingesammelt werden. Vers 26, so soll die eingesammelte Nahrung zum Vorrat für das Land dienen, für die sieben Jahre der Hungersnot. Vers 37, Josef hat seine Rede fertig gehalten, Vers 37, und das Wort war gut in den Augen des Pharao und in den Augen aller seiner Diener. Und der Pharao sagte zu seinen Dienern, werden wir einen finden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist? Und zu Josef sagte der Pharao, nachdem dich Gott dies alles hat erkennen lassen, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Mund soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Also Pharao setzt Josef zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens ein. Und dann fängt das an, was Pharao geträumt hat, was Gott geplant hat. Vers 47, und das Land trug in den sieben Jahren des Überflusses haufenweise. Und er, Josef, sammelte alle Nahrungsmittel der sieben Jahre, in denen im Land Ägypten Überfluss war, und brachte die Nahrungsmittel in die Städte. Die Nahrungsmittel der Felder, die im Umkreis der Stadt lagen, brachte er in sie hinein. Und Josef speicherte Getreide auf wie Sand des Meeres, über die Maßen viel, bis man aufhörte zu zählen, denn es war ohne Zahl. Da sind die sieben Jahre um, es kommen sieben Jahre Hungersnot. Dann heißt es in Vers 56, und die Hungersnot war auf der ganzen Erde. Und Josef öffnete alles, worin Getreide war, und verkaufte den Ägyptern Getreide. Und die Hungersnot war stark im Land Ägypten. Soweit der Text für heute, Worte des lebendigen Gottes. Und wir sehen hier wollen als erstes darauf schauen, dass Gott die Weltgeschichte lenkt. Weil Pharao hatte ja diesen Traum. Genau gesagt, er hatte zwei Träume. Und das waren sehr beunruhigende Träume. Er merkt, okay, was da passiert, das geht nicht. Kühe fressen keine Kühe. Aber irgendwas muss das zu bedeuten haben. Und diese Träume werden hier ausführlich erzählt. Also wir hatten diese ersten Verse, die hatten wir ja übersprungen. Da stand das auch schon mal alles, was Pharao dann später dem Josef erzählt hat, was ich vorgelesen hatte. Das stand am Anfang schon mal und Mose schreibt das dann nochmal auf. Er hätte auch einfach sagen können, und Pharao erzählte dem Josef alles, was er geträumt hat. Fertig. wir haben es ja vorher schon gelesen. Als Leser hat man es gerade schon gelesen, was er geträumt hat. Man muss es nicht nochmal sagen. Aber Mose schreibt hier nochmal auf, was genau der Traum war. Warum tut er das? Er tut das, weil er betonen will, dass diese Träume ein Schwerpunkt in diesem Kapitel sind. Anhand der Träume soll der Leser etwas lernen. Es ist kein Zufall, was Pharao geträumt hat. Deshalb lohnt es sich, genau hinzuschauen, was es damit auf sich hat. Und was hat es damit auf sich? Genau das ist auch die Frage des Pharaos. Was bedeuten diese Träume? Und Josef sagt es ihm. In Vers 25, schaut mal, da heißt es, Vers 25, da sprach Josef zum Pharao: Der Traum des Pharao ist einer. Gott hat dem Pharao mitgeteilt, was er tun will. Also Pharao, was da passiert ist in deinem Traum, das ist das, was Gott in echt auch mit uns vorhat. Das sagt ihm Josef und Josef sagt ihm das gleich nochmal in Vers 28. Also auch das wird hier wiederholt. Pharao, Gott hat dich sehen lassen, was er tun will. Darum geht es bei den Träumen. Gott zeigt, was er tun will, was er tun wird. Und Pharao, er wollte es dich wissen lassen, aber mich gebrauchen, um es dir zu deuten. Und so kannst du wissen, dass es wirklich von Gott kommt. Und Josef sagt ihm dann auch noch, dass diese Sache bei Gott wirklich fest beschlossen ist. In Vers 32 hatten wir das. Gott wird das tun, deshalb hat er dir gleich zwei Träume geschenkt. Es ist fest beschlossen bei Gott. Und dann sollen auch wir als Leser auch durch diese Wiederholungen erkennen, okay, diese Träume sind jetzt nicht einfach irgendwie da, sondern sie beschreiben Gottes Vorhaben. Sie beschreiben, wie Gott ist. Er ist ein Gott, der eingreift. Ein Gott, der lenkt. Das, was da passieren wird, das geschieht nicht einfach nach dem Ursache-Wirkungsprinzip. Das, was da passiert, ist gewirkt und herbeigeführt von Gott. Die 7 Jahre Überfluss kommen von Gott und auch die 7 Jahre Hungersnot kommen von Gott. Was in ganz Ägypten passiert, es kommt von Gott. Und Ägypten war damals eine Großmacht in der Welt. Gott lenkt die Weltgeschichte. Das ist, was wir hier sehen. Und das ist auch eine Sache, die in der Bibel immer wieder vorkommt. Und es kommt aber in der Bibel nicht nur vor, sondern es wird auch einfach vorausgesetzt. Gott lenkt die Geschichte, er lenkt die Weltgeschichte. Er lenkt die Herzen von Königen wie Wasserbäche. Er lässt Nationen aufkommen und wieder zugrunde gehen. Er wirkt Plagen und Naturkatastrophen. Und in der Bibel wird das nicht erklärt oder verteidigt. Es wird vorausgesetzt, dass Gott als Schöpfer dieser Welt das tut. Und unser modernes Denken ist da grundsätzlich anders geprägt. Und auch als Christen sind wir in unserer Zeit davon geprägt. Dieses Denken, es gibt für alles nur eine innerweltliche Erklärung. Dinge passieren halt. Und das, was passiert, das geschieht nach dem Ursache-Wirkungsprinzip. Alles hat eine natürliche Ursache, die erklärt werden kann. Und als Christen würden wir sagen, von der Bibel her würden wir sagen, ja, hat einen wahren Kern, aber auch, dass unsere Welt so funktioniert, dass alles eine Ursache hat, auch das kommt von Gott. Er hat es so eingerichtet. Die Naturgesetze, wie sich Tiere verhalten, das Wetter, das läuft nach bestimmten Regelmäßigkeiten, die aber Gott geschaffen hat. Und unsere moderne Wissenschaft baut auf genau dieser Überzeugung auf. Also die Väter unserer Wissenschaften, das waren überwiegend Christen. Sie waren davon überzeugt, man kann das Universum, man kann alles, was in dieser Welt ist, man kann es studieren und erforschen, weil es nach bestimmten Regeln abläuft, die immer wiederkehren. Und diese Regeln und Gesetze hat Gott festgelegt. Also das ist ein christlicher Gedanke. Und das heißt dann aber nicht, dass sämtliche Sachen nur natürliche Ursachen haben. Und ich glaube, da ist das moderne Denken falsch. Wir als Menschen können nicht alles beobachten oder nachvollziehen. Die Welt ist viel zu komplex. Und in der Wissenschaft, da gibt es auch einen Teilbereich, den nennt man Chaosforschung, wo man sich versucht, auch diese komplexen Sachen irgendwie, darüber Sachen auszusagen, festzustellen, wie sich das verhält. Zum Beispiel das Wetter ist so ein chaotisches System. Also alle würden zustimmen, ja, wir können sagen, wie Wolken entstehen und wie Regen entsteht, wie Sachen grundsätzlich ablaufen. Meteorologen können das Wetter ungefähr für die nächsten Tage vorhersagen, ja. Aber sie können es eben auch nur ungefähr. Und für ein paar Tage. Warum? Weil auch bei dem Wetter viel zu viele Faktoren eine Rolle spielen. Sie erkennen an, wie alles zusammenhängt. Das ist viel zu komplex. Und das ist quasi in allen Bereichen so. Wir können niemals alle Faktoren in unsere Erklärungen mit einbeziehen. Wie die Naturgesetze zusammenspielen, der Lauf der Tiere, was irgendwelche Bakterien auf unserer Hautoberfläche machen. Darin werden wir nie vollständige Einblicke haben. Aber all das kann die Weltgeschichte beeinflussen. Und Gott kann auch da in seine eigenen Gesetze eingreifen und Sachen verändern. Und das ohne, dass es irgendjemand mitbekommt. Also nach der Bibel ist Gott sowohl der, der der Welt einen bestimmten Verlauf gegeben hat. Und er ist nach der Bibel auch der, der wie kein anderer in diesen Lauf eingreift, ihn lenkt, Dinge passieren lässt, Katastrophen wirkt oder sie verhindert. Und wie er da sämtliche Details wirkt, das werden wir niemals durchschauen können. Es ist nur vorausgesetzt in der Bibel, der Herr, Gott ist Herr über die Geschichte, über die Weltgeschichte. Und das sehen wir eben auch hier. Gott hat einen Plan. Er wird Überfluss schenken im ganzen Land Ägypten. Das steht in seiner Hand. Und dann wird er aber auch die Hungersnot kommen lassen. Auch das steht in seiner Hand. Beides Ereignisse von so riesiger Tragweite. Ereignisse der Weltgeschichte. Es ist Gott, der es plant und der es ausführen wird. Und gleichzeitig offenbart Gott hier auch, was er dazu offenbaren möchte. Also er hatte es nicht nur vor, er wollte es nicht einfach nur machen, sondern er wollte, dass Pharao es weiß. Und das sagt Gott dem Pharao auch, dass Gott ihm das extra mitteilen wollte. Er sagt es ihm durch den Josef. Schaut in Vers 16. Der Pharao sagte, Josef, du kannst doch Träume deuten. Was bedeuten meine Träume? Und dann Vers 16, da antwortete Josef dem Pharao, das steht nicht bei mir, ich kann keine Träume deuten, aber Gott wird antworten, Gott wird dir den Traum deuten. Und zwar, Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil dient. Also Josef selbst sagt, schau, das und das, was Gott da mit uns vorhat, Gott sagt es dir. Und er sagt es dir auch zum Heil. Er sagt es dir, damit es dir gut geht. Wenn Gott redet, dann ist das immer ein Geschenk. Auch wenn es harte Wahrheiten sind, die er uns sagt. Wie zum Beispiel, dass er eine Hungersnot kommen lässt. Aber dass Gott sich offenbart, ist Güte und ist Gnade. Er wirkt diese Katastrophe. Er führt eine Hungersnot herbei. Aber er kündigt sie an. Er kündigt sie an, damit der Mensch merkt, auch ein Mensch wie Pharao, dass es so wichtig ist, nach Gott zu fragen und sich nach dem Wort Gottes zu richten. Und dann sehen wir etwas ganz Ähnliches im Neuen Testament bei Jesus. Als Jesus kam, da dachten viele Juden, okay, jetzt beginnt das messianische Zeitalter. Jetzt kommt das Friedensreich. Jetzt wird Gott selbst auf der Erde herrschen. Und dann wird überall Wohlstand sein und Heil und Gerechtigkeit. Jesus sagt, dieser Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Die heile Welt ist mit mir noch nicht da. Ihr werdet weiter von Kriegen hören und von Kriegsgerüchten. Es wird Naturkatastrophen geben, es wird Pandemien geben und es wird Christenverfolgung geben. Kurz, es wird erstmal weitergehen wie bisher oder noch schlimmer. Leute, richtet euch hier nicht zu häuslich ein, aber seid getrost. Gott hat einen Plan in all dem. Gott ist es, der die Weltgeschichte lenkt und in der Hand hat. Und die Offenbarung zeigt, all diese Gerichte, die diese Welt trifft, sind Gottes Sache. Gott wirkt in der Weltgeschichte und in dem, was da passiert. Ihm ist dabei nichts aus der Hand geglitten. Und das ist letztlich so befreiend zu wissen, dass selbst die Schwierigkeiten, die passieren, nicht durch böse Mächte, nicht durch Zufall oder durch böse Menschen kommen. Weil welche Hoffnung hätten wir dann? Aber wenn Gott sie wirkt, dann können wir die Hoffnung haben, dass er sie auch zurücknehmen wird oder sie beenden wird oder dass sie irgendeinen Sinn haben. Und er wirkt nicht alles gleichermaßen aktiv. Manches lässt Gott auch nur zu, aber auch das wird er eines Tages richten. Auch das ist ihm nicht aus der Hand geglitten. Wenn Gott die Weltgeschichte lenkt, mit Zeiten des Überflusses, aber auch mit allen Katastrophen, die darin passieren, dann kann das sehr befreiend sein. Weil wir unser Herz nicht hängen müssen an Haus, an Beziehungen oder an unseren Job. Und ja, es fällt uns schwer zu akzeptieren, dass wir keine Garantie auf diese Sachen haben. Aber auch das sagt Gott uns zu unserem Heil, damit es uns gut geht. Weil wenn wir ehrlich in die Bibel schauen, dann können wir wissen, diese Sachen, die wir in dieser Welt so gerne festhalten, die sind uns nicht verheißen, zumindest nicht für diese Welt. Und Gott hat trotzdem einen Plan. Beziehungsweise er hat auch dann einen, gerade dann einen Plan, wenn er diese Sachen zeitweise von uns nimmt. So wie es hier bei der Hungersnot ist. Was auch immer in der Weltgeschichte passiert, Gott hat seinen Plan damit. Er sitzt im Regiment. Katastrophen passieren nicht einfach so. Sie passieren. Manchmal von Gott aktiv herbeigeführt, manchmal von Gott zugelassen. Sie passieren und Gott will, dass wir dadurch merken, dass wir uns nicht nach den Katastrophen richten, sondern dass wir uns nach ihm fragen und dass wir uns nach ihm richten und nach seinem Wort richten. Seine Offenbarung ist Gnade und Güte. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Mensch lebt nicht von dem, was vor Augen ist, von dem, was er sich selbst beschaffen kann. Der Mensch lebt von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ich glaube, das beste Beispiel für diese ganze Sache war in den letzten Jahren Corona. Und ich will da gar nicht irgendwelche Fässer aufmachen, wo man unterschiedlich bei Corona über irgendwelche Sachen drüber denken kann. Es geht mir nur darum zu sagen, das Coronavirus hat viel Schlechtes bewirkt und Schaden angerichtet. Und auch wie wir als Menschen darauf reagiert haben, oder wie Staaten darauf reagiert haben, da sind Sachen kaputt gegangen. Aber auch Corona war kein Unfall. Und auch wie Staaten darauf reagiert haben, war kein Unfall. Auch damit hatte Gott seine Absichten. Gott lenkt die Weltgeschichte. Er hatte auch mit Corona was vor. War Corona ein Gericht Gottes? Ich bin mir sicher, dass wir das nicht so absolut deuten dürfen oder können, dass Corona ein Gericht Gottes war. Aber ich glaube auch, dass es falsch ist, wenn man sagt, überhaupt diese Frage zu stellen, ist schon nicht in Ordnung. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott die Weltgeschichte lenkt, dann müssen wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass auch Corona so etwas wie ein Gericht Gottes war. Wie genau wir das verstehen, ist dann nochmal eine völlig andere Frage. Und da sollten wir uns sehr fernhalten von Aussagen wie, wenn Corona ein Gericht Gottes war, dann heißt das, dass jeder, der an Corona gestorben ist, falsch unterwegs war. Nein, wenn sowas gesagt wird, damit wird was kaputt gemacht. Das ist absolut falsch. Krankheit und Tod trifft Gerechte wie die Ungerechten. Das war auch bei Corona so. Und auch das hatten wir letzte Woche. Gott freut sich nicht am Tod der Gottlosen. Er freut sich überhaupt nicht am Tod. Und trotzdem kann Corona ein Gericht Gottes für uns als Menschheit gewesen sein. Weil er so viel besser weiß als wir, was wirklich zum Leben dient. Und wenn uns diese Frage, war Corona ein Gericht Gottes, wenn uns das dazu treibt, uns zu hinterfragen, was uns zu wichtig ist, was Götzen von uns sind, vielleicht auch von uns als Gesellschaft, ist uns Gesundheit zu wichtig, Sicherheit, der Staat, Solidarität oder auch meine Rechte, meine Freiheiten, meine körperliche Unversehrtheit. Wenn es mich dazu bringt, meine Haltung zu hinterfragen und Buße zu tun, dann denke ich, ziehen wir die richtigen Schlüsse aus dieser Tatsache, dass Gott die Weltgeschichte lenkt und dass auch Corona möglicherweise ein Gericht Gottes war. Weil durch Corona konnten wir so doll merken, wie zerbrechlich unser Leben ist und dass uns so gut wie nichts sicher und garantiert ist. Und dass wir aber nicht von dem leben, was wir hier in dieser Welt finden, sondern dass er es ist, den wir brauchen und sein Wort, das er in diese Welt gesandt hat. Und daraus folgt auch für unseren Blick in die Zukunft und auf alles, was dann noch kommen wird. Du musst keine Angst haben, wenn unsere Welt tobt und stürmisch ist wie ein Meer. Gott hat sie nicht aus der Hand gegeben, sondern er lenkt sie und er kontrolliert selbst die größten Schwierigkeiten. Und er will gleichzeitig darin Gnade geben, damit wir lernen, worauf es wirklich ankommt. Wenn auch so Schwierigkeiten wie Kriege, Werteverfall, Christenverfolgung oder Pandemien in seiner Hand sind, dann können wir die Hoffnung haben, dass er diese Sachen eines Tages auch ganz besiegt haben wird. Wenn Gott die Weltgeschichte lenkt, dann können wir wirklich Hoffnung haben für das, was er tun wird. Und Gott lenkt nicht nur die Weltgeschichte. Er lenkt auch persönliche Geschichten. Und auch das sehen wir hier bei Josef. Gott lenkt Josefs Geschichte. Und er lenkt auch deine. Und er lenkt auch meine Geschichte. Also wie sehen wir hier, dass Gott Josefs Geschichte lenkt? Dieses Kapitel ist ja eingebettet in diese größere Geschichte über die Erzväter, diese Geschichte, wo es gerade vor allem um Josef geht. Und das merken wir auch, wenn wir hier im zweiten Teil dieses Kapitels, wenn wir da noch ein paar mehr Verse gelesen hätten, da erfahren wir persönliche Sachen auch noch über Josef, dass er zwei Kinder bekommt, wir erfahren, wie es mit ihm weitergeht und dann vor allem auch in den nächsten Kapiteln. Also es geht hier immer noch um Josef, um das, wie es mit ihm weitergeht und um das, was Gott mit ihm vorhat. Das heißt auch anhand von Josef sollen wir weiter Dinge lernen, die Gott uns dadurch sagen möchte. Und dann ist die Frage, okay, was sehen wir hier bei Josef? Der Mundschenk hatte ihn vergessen. Sie hatten sie im Gefängnis getroffen, Josef hat dem Mundschenk geholfen, ihn gebeten, Mundschenk, bitte erwähne mich vom Pharao, bitte hilf, dass ich hier rauskomme aus dem Gefängnis, weil ich bin unschuldig im Gefängnis. Und Mundschenk hatte es vergessen. 2 Jahre lang. Einfach nicht dran gedacht. Und erst als Pharao diese 2 beunruhigenden Träume hat, erst da fällt dem Mundschenk Josef wieder ein. Und so kommt Josef schließlich vor den Pharao. Er deutet ihm die Träume, sagt ihm da, was es damit auf sich hat. Und habt ihr gemerkt, wie begeistert der Pharao dann von Josef ist? Also direkt nachdem Josef fertig gesagt hat, was er zu sagen hatte, schaut noch mal, was der Pharao da über Josef sagt. Vers 38, und der Pharao sagte zu deinen Dienern, werden wir einen finden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist. Und zu Josef sagte der Pharao, nachdem dich Gott dies hat alles erkennen lassen, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Mund soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur in den Thron will ich größer sein als du. Also er hat ihn gerade erst kennengelernt und sofort entdeckt er das Potenzial, das Josef hat. Pharao merkt, wie Gott mit ihm ist. Das gibt es nicht nochmal. In ihm ist Gottes Geist und Gottes Weisheit, wie ich es noch nie gesehen habe. Diese Chance muss ich nutzen, den Kerl stelle ich bei mir ein. Und so macht der Pharao ihn zum zweitmächtigsten Mann in ganz Ägypten. Vizepräsident, mit allen möglichen Sonderbefugnissen ausgestattet. Also innerhalb kürzester Zeit steigt Josef auf, aus der Bedeutungslosigkeit zu Einfluss und Macht. Er steigt auf vom Gefängnis bis zur rechten Hand des Pharao. Und wie muss das für ihn gewesen sein? Er saß und saß im Gefängnis. Nach 2 Jahren werden die Kerkertüren aufgemacht. Man sagt ihm, hier, zieh das an, du sollst vor dem Pharao erscheinen. Der Pharao braucht deine Hilfe. Der Pharao, der damals vielleicht mächtigste Mann der Welt, braucht meine Hilfe? Also es wäre vielleicht ungefähr so, wie wenn wir plötzlich vor einem der führenden Politiker dieser Welt stehen oder führende Politiker unseres Landes, zum Beispiel Friedrich Merz oder Donald Trump. Auf irgendeine Weise hören sie von deinen Fähigkeiten und bitten dich um Hilfe, weil ihnen sonst keiner helfen kann. Du wirst ins Bundeskanzleramt geführt oder ins Weiße Haus. Du würdest vor der Größe der Gebäude erstarren. Du hättest keine Ahnung, was du da jetzt sollst. Ich hätte wahnsinnig Angst, irgendwas Falsches zu sagen oder was Dummes zu sagen oder zu machen. Und schon das Händeschütteln mit ihnen würde mich völlig aus der Fassung bringen. Obwohl sie ja auch nur ganz normale Menschen sind. So ähnlich war das hier bei Josef. Er kommt vor den Pharao, er kommt gerade aus dem Gefängnis und zwar genau dazu, um dem Pharao zu helfen. Das war der Moment. Und dieser Moment kam nicht durch Zufall, sondern nach dem Plan Gottes. Gott ist es, der auch die persönliche Geschichte Josefs mit unsichtbarer Hand lenkt. Die Sachen hier passieren nach dem Zeitplan Gottes. Josef wollte ja schon früher raus aus dem Gefängnis, aber aus irgendwelchen Gründen hatte Gott in seinem ewigen Ratschluss beschlossen, dass Josef erst noch 2 Jahre im Gefängnis bleiben muss. Und der Text hier sagt nirgends explizit, dass Gott diese Sachen so geführt hat. Aber so wie all das zusammenpasst, da merkt man, das war von Gott vorbereitet. Er führt die Sachen, aber eben mit unsichtbarer Hand. Man erfährt nicht alles darüber, was und wie und warum er die Dinge so führt, wie er sie führt. Auch Josef erfährt es nicht. Und dann sagt uns aber ein anderer Text in der Bibel genau das, dass Gott hier die persönliche Geschichte Josefs führt. In Psalm 105 haben wir das. Und da erfahren wir auch zumindest einen Grund, warum Gott es so tut, wie er es tut. Also in Psalm 105, da heißt es ab Vers 16, und er, Gott, rief eine Hungersnot herbei über das Land und zerschlug jede Stütze an Brot. Vers 17, er, Gott, sandte einen Mann vor ihnen, vor der Familie Jakobs her. Josef wurde als Knecht verkauft von seinen Brüdern, das hatten wir vor ein paar Wochen. Dann, sie zwangen seinen Fuß in einen Stock, sein Hals kam ins Eisen, also er landet im Gefängnis. Und jetzt kommt es, Vers 19, er landet im Gefängnis bis zu der Zeit, da Gottes Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Der König sandte hin und und befreite ihn, der die Völker beherrschte, ließ ihn los, er setzte ihn zum Herrn über sein Haus und zum Herrscher über alle seine Güter. Pharao befreit ihn. Bis dahin sollte Josef im Gefängnis bleiben. Das ist dieser Psalm über diese Begebenheit hier. Also als die Brüder Josef verkauften, da sagt Vers 17, damit sandte Gott Josef vor ihnen her, wegen der Hungersnot, die kommen sollte. Das war Gottes Perspektive und Absicht bei der ganzen Sache. Und dann landet Josef im Gefängnis, das haben auch wieder andere verschuldet. Und dann aber, wie lange bleibt er dort? Wie lange bleibt Josef im Gefängnis? Und das ist dann wieder die göttliche Perspektive bei der Sache. Vers 19, er blieb dort bis zu der Zeit, als Gottes Wort eintraf und bis sein Ausspruch, bis Gottes Reden ihn geläutert hatte. Gott hatte ein Ziel mit Josef. Gottes Wort musste erst eintreffen. Gott wollte Josef für weitere Dinge vorbereiten. Und Gottes Plan mit Josef war perfekt für seine Situation zugeschnitten. Und so war es mindestens eine Absicht von Gott. Josef sollte durch diese Zeit im Gefängnis, durch diese Schwierigkeiten und durch das Unrecht, das er erfährt, Gott wollte Josef dadurch läutern. Er sollte geformt und gereinigt werden. Läutern ist ein altes Wort. Es kommt aus der Metallverarbeitung. Man erhitzt Metall, bis es schmilzt, und dann schöpft man oben den Dreck ab. Man kann das mit Gold machen, mit Silber und mit anderen Metallen. Man macht es, damit es umso reiner ist und schöner, damit es umso mehr widerspiegelt, wozu es geschaffen ist. Und genau so arbeitet Gott auch an Josef in dieser Zeit im Gefängnis. Das war Josefs manchmal auch unerträglicher Schmelzofen. Aber es dient dazu, um Josef zu formen. Josef sollte vorbereitet werden, dass er umso mehr die Reinheit und Schönheit Gottes widerspiegelt. Josef sollte geläutert werden, damit er weiß, dass alle Fähigkeit und alle Führung nicht Sache des Menschen ist, sondern von Gott kommt. Josef wurde geprägt. Josef lernte seinen Gott kennen. Dass er es gut meint, selbst wenn Schwierigkeiten da sind. Das erlebte Josef die ganze Zeit im Gefängnis. Gott ist auch da mit mir. Gott redet auch da zu mir. Gott hat mich nicht vergessen. Gott hilft mir bei den Sachen. Er sollte merken, die ganze Zeit im Gefängnis, Gott wirkt Gutes, selbst wenn mir Unrecht getan wird. Josef sollte auch in dieser Zeit im Gefängnis vor allem Gottes Güte und Gnade erkennen. Und danach gebraucht Gott ihn aber umso mehr zum Segen für andere. Gott hat mit ihm genau das vor. Er soll vor Pharao jetzt bezeugen, wer Gott ist. Er soll vor ihm bezeugen, dass Gott da ist und dass Gott was vorhat, selbst wenn Schwierigkeiten da sind. Josef wurde zum Zeugnis der göttlichen Herrlichkeit für Pharao. Dafür hatte Gott Abrahams Familie berufen, Jakobs Familie, den Josef, dass er Segen ist für alle Völker der Erde. Und hier stellt Gott den Josef ins Leben des Pharao und von ganz Ägypten. Er wollte sie wissen lassen, Gott wollte sie wissen lassen, dass Gott mächtig ist und gleichzeitig gnädig. Josef musste im Gefängnis sein, um das zu lernen. Und er musste im Gefängnis sein, um dort den Beamten Pharaos zu begegnen und um dort Gottes Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Und Josef musste auch dort sein und dort geläutert werden, damit nochmal eine ganze Zeit später Versöhnung mit seinen Brüdern möglich ist. All diese Dinge geschahen nach Gottes Zeitplan und mit Gottes Absichten. Und Josefs Läuterung ist nur eine Absicht Gottes. Den Pharao auf Gott hinweisen ist eine zweite. Und es gibt sicherlich noch mehrere, aber diese beiden, davon erfahren wir ganz sicher, dass sie da waren. Von anderen Sachen wissen wir es nicht. Auch den Zeitplan Gottes durchschauen wir nicht. Bei Josef nicht. Und auch nicht in unserem Leben. Wir haben nicht so einen schönen Psalm, der uns ganz genau sagt, wozu Gott dieses oder jenes in dein oder mein persönliches Leben bringt. Vielleicht wünschen wir uns das manchmal. Aber haben wir nicht. Aber was wir haben, ist Gottes beispielhaftes Handeln hier an Josef. Und Gott hat diese Sachen aufschreiben lassen, um auch unseren Blick zu schärfen für sein Handeln. Damit wir besser sehen, wie Gott wirkt und wie er handelt. Auch in unserem, auch in deinem und meinem Leben. Und dann gilt das auch für dich, was für Josef hier gilt. Der Zeitplan für unser Leben ist nicht unserer. Wir können nicht alles in der Hand haben. Der Zeitplan ist Gottes. Und wir müssen auch nicht Einblicke darin haben. Und das Leben ist auch viel zu komplex, als dass wir es gut nach unseren Plänen lenken könnten. Wir müssen auch nicht alle Gründe kennen, warum sich dies oder jenes verzögert oder warum diese oder jene Erleichterung nicht kommt. Aber wie in der letzten Predigt gesagt, wir können wissen, dass Gott sich immer verherrlichen wird und dass das für uns immer gut sein wird, wenn wir ihm vertrauen und ihm demütig folgen. Und grundsätzlich ist dabei ein Grund fast immer, du und ich, wir müssen in vielen Bereichen unseres Lebens geläutert werden. Wir müssen geheilt werden von unserem Egoismus, geheilt werden von unseren Ängsten und von unserem Kleinglauben. Gott muss an uns arbeiten, weil Gott uns umso mehr gebrauchen möchte. Und weil er auch uns seine wunderbare Herrlichkeit offenbaren will. Und er will dabei nicht irgendwelche Fähigkeiten von uns gebrauchen. Gott hat uns nicht berufen, weil wir irgendwas mitbringen, was er nicht eh schon selber hat. Was er will, ist mein und dein Herz. Und er will dein Vertrauen auf ihn gebrauchen. Wir können keine großen Dinge bewegen, aber wir folgen und gehorchen dem, der es kann. Bei ihm ist nicht entscheidend, was du kannst, sondern entscheidend ist, bringst du ihm das Vertrauen entgegen, das ihm angemessen ist. Und überleg mal, welches Vertrauen ist einem Gott angemessen, der alles kann, der Himmel und Erde gemacht hat durch sein Wort, der eine gute Welt geschaffen hat. Am Anfang war die Welt sehr gut. Vertraue ihm. Vertraue ihm, gib ihm dein Herz, dein ganzes Herz. Vertraue ihm, dass er dein Leben besser lenkt, als du es tust, weil er mächtig ist und weil er gnädig und liebevoll ist. Vertraue ihm. Und was das weiter bedeutet, dazu noch ein letzter Punkt. Sei Gott und seinen Absichten treu. Und lasst uns dazu noch einmal kurz auf Josef schauen, wie er sich hier in all dem verhält. Weil da gibt es einige Sachen, die echt bemerkenswert sind. Also er wird vor den Pharao geführt und er soll ihm den Traum deuten. Und er wird da irgendwann gemerkt haben, okay, der Traum bedeutet nicht nur Gutes. Ich werde dem Pharao eine ganz schön schlechte Nachricht bringen. 7 Jahre Hungersnot. Und einem König damals eine so schlechte Nachricht zu bringen, das konnte einem schon mal den Kopf kosten. Also auch ganz egal, ob das stimmt, ob diese schlechte Nachricht stimmt, das konnte einem den Kopf kosten. Der König kann einfach entscheiden, was er hören will und was nicht. Und er kannte Josef hier bis hierhin noch kein bisschen. Josef genoss keinerlei Vertrauen vom Pharao, er war gerade aus dem Gefängnis gekommen. Aber Josef weiß, was sein Auftrag ist und er weiß, was ihm Gott gesagt hat. Und so scheint es für Josef gar keine Frage gewesen zu sein, was er hier machen wird. Er traut sich dem Pharao diese schlechte Nachricht zu sagen, auch mit allen Details. Gott ist es, der das ausführt. Und es ist sogar fest beschlossen bei Gott. Josef weiß, was sein Auftrag vor allem gegenüber Gott ist, die Wahrheit zu sagen. Auch wenn sie hart ist. Und gleichzeitig weiß Josef aber auch und ist so tief davon überzeugt und sagt das auch. In Vers 16, das hatten wir schon. Den Traum deuten kann ich nicht, aber Gott wird antworten und zwar, was dem Pharao zum Heil ist. Also schau, Pharao, Gott meint es in all dem gut mit dir. Josef gibt dem Pharao die Möglichkeit, es richtig zu verstehen. Gott ist gut, auch wenn er Lasten auf uns legt. Das gibt er dem Pharao weiter. Und Josef hatte das ja selbst an seinem eigenen Leib erfahren. Also Josef ist so ein guter und treuer und weiser Ratgeber. Und das vor allem, weil er selbst Gottes Handeln an sich erlebt hat. Und sein tiefstes Anliegen und sein größtes Streben ist es, Gott treu zu sein und dem Pharao zu dienen. Und das merken wir auch, wenn wir weiter schauen, was Josef gemacht hat, beziehungsweise was er nicht macht. Er hat dem Pharao den Traum gedeutet, Auftrag erledigt und dann, völlig kühn, aber aus Liebe und Demut, gibt er dem Pharao noch einen Rat. Vers 33 folgende. Also Pharao, macht das so und so, legt euch Vorräte an, dann habt ihr in der Hungersnot genug. Er bleibt dabei, dem Pharao zu dienen, den Ägyptern zu dienen. An keiner einzigen Stelle redet er von sich. Er bittet den Pharao an keiner Stelle. Pharao, bitte hol mich aus dem Gefängnis raus. Pharao, mir geht es so schlecht, ich bin da unschuldig. Josef überlässt es ihm. Beziehungsweise er überlässt es Gott. Und konzentriert sich selbst darauf, zu dienen. Und auch als er dann in seine Stellung als zweitmächtigster Mann eingesetzt wird. Jetzt hat er alles. Macht, Einfluss, Wohlstand. Das Erste, was er da hätte machen können, wäre, so, ich reise jetzt nach Kanaan zu meinen Brüdern. Ich werde mich vor sie hinstellen, ihnen meine Macht zeigen, ein paar Soldaten mitnehmen. Und dann werden sie sehen, wie recht ich mit meinen Träumen gehabt habe. Sie werden vor mir knien. Und ich werde es ihnen heimzahlen, was sie mir Böses getan haben. Josef hatte die Möglichkeiten dazu. Aber er sieht seine Aufgaben, die er jetzt in Ägypten zu tun hat. Er sieht, dass Gott hier eine Berufung für ihn hat. Da ist sein Platz. Und so hat es Josef immer gemacht. Egal, ob er Sklave war oder im Gefängnis. Er macht auch jetzt, wo es ihm so gut geht und wo er alle Möglichkeiten hat, genau das, was er auch davor gemacht hat. Er dient. Er hatte alle Freiheiten. Er kann alles selbst bestimmen. Aber auch hier weiß er, ich soll die Sachen jetzt treu verwalten, die Gott mir anvertraut hat. Ich bin ein Diener für ganz Ägypten. Er dient ihnen, er sammelt und verkauft das ganze Getreide. Josef war ein Diener als Sklave bei Potiphar. Er war ein Diener im Gefängnis für Mundschenk und Bäcker. Er war ein Diener vor Pharao. Und er ist ein Diener, als er selbst die Stellung eines Königs hat. Josef lebt, wozu Gott ihn berufen hat. Er ist ein Diener. Immer. Und dann können wir auch hier überlegen, warum schreibt Mose das hier auf? Mose schreibt das für Israel auf, weil auch sie als Volk zu einem Akteur in der Weltgeschichte werden. Und das aber nicht aufgrund ihrer Macht und Stärke und auch nicht, um alle anderen platt zu machen. Nein, Israel sollte ein Akteur in der Weltgeschichte sein mit ihrer Zugehörigkeit zu Gott als Grundlage und wegen ihres Auftrags von ihm Segen für alle anderen zu sein. Und dann ist Josef hier für ganz Israel ein Beispiel. Und er ist das auch für uns, weil auch als Christen ist das unsere Berufung, ein Diener zu sein, ein Diener, durch den andere Segen erfahren. Gott hat dich berufen, ein Diener zu sein. Ein Diener, wenn man dir alles nimmt, ein Diener, wenn man dich gemein behandelt, ein Diener, wenn du König bist. Herrscher, Firmenchef, ein Diener, wenn du alle Möglichkeiten hast, du Reichtum hast, Wohlstand. Und egal, was du bist und egal, wo Gott dich hingestellt hast, du bist ein Diener. Du bist eingesetzt als Treuhänder von Gott, um dem lebendigen Gott zu dienen. Du sollst die Sachen treu verwalten, die Gott dir anvertraut hat. Und das Gleiche sehen wir in ultimativem Maß bei Jesus. Er ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus ist der vollkommene Diener. eingesetzt in das Zentrum der Weltgeschichte. Gottes Plan war es, durch einen gekreuzigten Messias die Welt zu verändern. Durch einen Diener, durch die Macht seiner aufopfernden Liebe dreht Gott das Machtgefälle dieser Welt rum. Er ist Sieger und nicht die Starken und Lautschreienden dieser Welt. Und deshalb soll es unter euch auch so sein und nicht so wie unter den Herrschern und Machthabern dieser Welt. Sondern wer groß sein will, der soll aller Diener sein. Wir müssen unserem Herrn treu sein und können es dann getrost ihm überlassen, dass er den Sieg darin schenken wird. Wer als Christ dient, der kann nicht verlieren. Warum? Weil Christus, der Herr dieser Welt, gedient hat. Deshalb lasst uns seinem Beispiel folgen und ihm Ehre bereiten und anderen Segen sein. Amen. Lasst mich noch beten. Herr, du bist groß, so unfassbar groß. Du bist der Schöpfer dieser Welt. Und wie groß musst du dazu sein, wenn du all das geschaffen hast, wenn du dir all das ausgedacht hast, wenn du vor aller Zeit da warst. Herr, du bist über die Maßen groß, mehr als wir es uns im Ansatz vorstellen können. Und alles muss dir gehorchen, alles soll dir gehorchen. Alle Ehre sei dir und dir gebührt alle Ehre auch einfach so heftig, weil du in deiner großen Macht du trotzdem Liebe hast mit dem Schwachen, du Gnade hast mit dem, was sich gegen dich auflehnt. Du bist Liebe in Person, du hast selbst unsere Schuld getragen, du bist selbst zum Diener geworden, bist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern selbst gekommen, um zu dienen und dein Leben zu geben für unser Leben, für unser Heil, für unser Wohlstand in der Ewigkeit. Danke, dass du uns suchst. Danke, dass du Gemeinschaft mit uns willst. Danke, dass du mächtig und gnädig bist und wir in deiner Hand sein dürfen. Und bitte stärke unser Vertrauen auf dich. Bitte lass uns demütig sein vor dir und Hoffnung haben in dir, Vertrauen haben in dir, unserer Berufung treu sein und Freude haben an dem, was du uns anvertraust, Freude haben darin, dir zu dienen und anderen zu dienen. Danke, dass du diese Freude schenken kannst und schenken möchtest. Und danke für die Ewigkeit, die du uns bereitet hast, wo dein Sieg, deine Herrlichkeit ja überall sein wird und alles durchströmen wird und alles erfüllen wird und wir auch darin den größten Frieden, den größten Segen haben werden. Lob und Preis sei dir allein. Amen. Und so wünsche ich euch allen noch einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche und möchte uns noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Amen.